hereinspaziert. Herr Warnecke, guten Tag.
Hallo Herr Flügge, freut mich, dass ich mal wieder bei Ihnen sein darf nach den Besuchen im Bundestag.
Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt eine längere Pause gemacht. Die Sommerpause ist vorüber. Sie sehen gut erholt aus, aber wir haben ja uns einige Male gesehen. Dieses Jahr war Wahlkampf oder ist, der Wahlkampf ist noch im vollen Gange. Es war nicht langweilig.
Es war überhaupt nicht langweilig, nein. Ich fühle mich auch nicht sonderlich erholt, weil der Sommerurlaub jetzt auch schon gefühlt wieder ein Dreivierteljahr her ist, auch wenn dem natürlich nicht so stimmt. Aber in der Tat, der Bundestagswahlkampf wirft massive Schatten auf uns, denn die Wahlprogramme der Parteien lassen für die nächsten 4 Jahre nichts Gutes erahnen. Das muss man ganz schlapp so sagen.
Bevor wir jetzt zu den knackigen Inhalten kommen, der Wahlkampf hat ja wieder erwartend kein großes Licht auf das Thema Wohnungspolitik gesetzt. Das haben wir eigentlich uns anders gedacht zum Start des Jahres. Woran liegt das?
Ja, ich glaube, wir sind natürlich noch geprägt von der laufenden Legislaturperiode, von der 4. Regierung Merkel. Und die war ja geprägt davon, nachvollziehbar, dass sich die SPD als kleiner Koalitionspartner irgendwie gegen die Union abgrenzen wollte und musste und insbesondere eine Lösung finden musste, wie man mit diesem merkelschen Abräumen von Themen umgeht. Und ich glaube, da ist die Wohnungspolitik einfach etwas höher aufgehängt worden, als es von der Sache her notwendig gewesen wäre, nämlich dergestalt, dass immer dann, wenn eine Forderung der SPD von Frau Merkel abgeräumt worden ist, die SPD mit der nächsten Forderung genau zu diesem Thema nachgelegt hat, sodass die ganze Legislaturperiode, wenn man zum Beispiel die Mietpreisbremse nimmt, scheibchenweise immer wieder nachgefordert und nachgelegt wurde. Und dadurch haben wir 4 Jahre lang den Eindruck gehabt, Wohnungspolitik wäre wirklich relevant und müsse dringend behandelt werden. So hat es die SPD immer dargestellt. Und die Union hat halt sich inhaltlich damit nie auseinandergesetzt und immer nur gesagt, jawohl, dann machen wir das jetzt auch noch. So, die Realität. Und das ist ja das Spannende, ist aber eine völlig andere. Wenn man die Zahlen anguckt, die reinen Fakten anguckt, dann ist, nehmen wir mal die Frage der Wohnkostenbelastung in Deutschland, dann sind 98% der Deutschen nicht betroffen, weil sie weniger als 30% ihres Haushaltsnettoeinkommens fürs Wohnen ausgeben. Das heißt, eigentlich ist die politische Debatte an der Realität der Menschen vorbeigelaufen. Und dann komme ich jetzt auch zu Ihrer Frage. Und deswegen, glaube ich, war es zu Recht kein Thema im Wahlkampf, weil 98% der Menschen mit dem Thema Wohnen überhaupt keine Probleme haben, sondern einfach nur künstlich in eine Alarmstimmung versetzt worden waren. Und das kann man im Wahlkampf dann eben nicht ausmachen.
Aber Wahlkampf machen ja nicht die Menschen, sondern Wahlkampf machen die Parteien. Und ich glaube, Sie sind ja mit mir einer Meinung, dass auch die SPD das Thema Wohnen nicht ins Zentrum des Wahlkampfs gerückt hat. Also jetzt erleben wir, ich habe heute Morgen im Radio gehört, eine Initiative der Berliner SPD bzw. der Berliner Regierung, die im Bundesrat jetzt eine Gesetzesänderung anstoßen möchte, um den Mietendeckel nun bundesweit gesetzesfähig zu machen. Das ist meiner Wahrnehmung nach die erste Initiative der Parteien oder in dem Fall der Berliner Landesregierung mit dem Thema Wohnen Wahlkampf zu machen.
Würde ich auch so sehen. Ich denke, wenn wir die Parteien angucken, dann hat ja auch jede Partei so einen individuellen Schwerpunkt. Und das Thema Wohnungspolitik ist bei den Grünen zwar sehr ideologisch geprägt, steht aber nicht im Mittelpunkt von deren Wahlkampf. Da ist ja natürlich vor allen Dingen der Klimaschutz, die Energiewende zentrales Thema. So, und bei der SPD, die auch ein sehr, sehr starkes wohnungspolitisches Programm hat, ist es ebenfalls so, dass das jetzt nicht unbedingt die Themen sind, die der Kanzlerkandidat der SPD nach vorne trägt oder die gar für seine persönliche Linie innerhalb der SPD stehen. Und diejenigen in der SPD, die diese Themen rund um das bezahlbare Wohnen nach vorne tragen würden, sind im Wahlkampf eher verdeckt geblieben, wie aber zum Beispiel Kevin Kühnert.
Da würde ich jetzt aber mal einhaken. Also zumindest ist es ja auch aus der Sicht von Haus und Grund das Engagement, das Herr Scholz als Oberbürgermeister in Hamburg oder das Engagement, um das er sich verdient gemacht hat, doch auch aus der Perspektive von Haus und Grund durchaus positiv zu bewerten. Also der Wohnungsneubau in Hamburg ist ja in dem letzten Jahrzehnt relativ gut gelaufen.
Das ist exakt der springende Punkt. Also wir haben noch als Olaf Scholz erster Bürgermeister in Hamburg war, ein für Hamburger Verhältnisse und auf Hamburger Situation zugeschnittene Ausrichtung der Wohnungspolitik gehabt, die Hamburg tatsächlich auch vorangebracht hatte. Nichts, was man jetzt eins zu eins nach ganz Deutschland kopieren kann, aber dort war das Ganze erstmal richtig. Das heißt, aus Sicht von Olaf Scholz, und das ist ja auch ein relevanter Punkt, ist es natürlich vermutlich ein Landesthema, mit dem er im Bundestagswahlkampf dann nicht losgeht. Und dass diejenigen in der SPD, die das Thema politisch nutzen wollen, gerne mal auch postfaktisch, wie der zum Beispiel im Parteivorstand zuständige Kevin Kühnert, dann jetzt im Wahlkampf nicht so sichtbar sind, ich finde erstaunlich wenig sichtbar ist, das macht dann dazu führen, dass Wohnungspolitik da nicht vorne steht. Und mit Verlaub, Sie haben ja völlig recht, Wohnen ist dann ein Wahlkampfthema. Und wenn man jetzt, ich finde auch schon wieder den eigentlich peinlichen Aufschlag der Berliner SPD zu dem Thema nimmt, nämlich in den Bundesrat reinzuspielen und zu sagen, wir legen das jetzt noch mal vor der Bundestagswahl in den Bundesrat rein. Da schäme ich mich fast schon ein bisschen. Also dieses Fremdschämgefühl ist das, was da in mir auftaucht, weil natürlich jeder, auch in der Berliner SPD, weiß, dass durch die Diskontinuität des Bundestages, also durch die Bundestagswahl, dieser Aufschlag im Bundesrat völlig wertlos ist. Das ist einfach nur Show. Und dass man mit den Bürgern so umgeht und einen Showaufschlag macht, das ärgert mich schon wieder massiv, weil das ist genau das, was wir nicht brauchen. Das ist Wohnungspolitik mit populistischen Motiven, aber ohne Inhalt.
Aber das ist auch eben Teil des Wahlkampfs, Herr Warnecke, ohne jetzt die SPD da in Schutz zu nehmen. Gehen wir mal auf einen etwas größeren Rückblick der vergangenen Legislaturperiode. Was haben uns die letzten 4 Jahre gebracht? Versuchen wir mal so ein bisschen ein, zwei Themen aufzubohren. Also in aller Munde, jetzt auch im Wahlkampf, ist das Thema Klima, das Klimaschutzgesetz, was ja auch die letzten 4 Jahre teilweise dominiert hat. Da haben Sie die Abschaffung gefordert.
So. Selbstverständlich,
klar. Ja, dann bringen Sie doch mal Ihre guten Argumente vor, bitte.
Das Klimaschutzgesetz, das ist mir an der Stelle wichtig, ist kein gutes und wegweisendes Gesetz. Das heißt aber nicht, denn ich bin dafür ziemlich beschimpft worden, gerade von Umweltverbänden, dass wir uns gegen den Klimaschutz wenden. Nur Klimaschutz muss natürlich erreicht werden mit vernünftigen Gesetzen. Und das sehe ich im Klimaschutzgesetz, so wie wir es heute haben, nicht.
Und die wären?
Und deswegen haben wir die Abschaffung gefordert.
Wir müssen
jetzt erst einmal ganz banale Grundlagen schaffen, um die wir uns seit Jahren drücken. Mit Blick auf den Gebäudebestand. Ganz konkret. Wir müssen uns als allererstes mal damit auseinandersetzen, wie die Energieversorgung für die Gebäude in den kommenden 23 Jahren, sind es ja noch bis 2045, geregelt ist. Das schieben wir vor uns her. Ein Eigentümer, der nicht weiß, ob er in den nächsten Jahren an ein Nahwärmenetz angeschlossen wird, ob er über sein Gasnetz vielleicht mit Wasserstoff beliefert wird und deswegen weiterhin eine Brennwerttherme in seinem Haus haben kann, oder der vielleicht nicht weiß, ob er genug Strom bekommt, um damit eine Wärmepumpe zu betreiben. Der kann ja nicht mal in seinem Haus die Technik planen, mit der er das Haus in Zukunft beheizen und mit Warmwasser versorgen will. Das heißt, so eine banale Grundlage ist nicht geschaffen. Stattdessen machen wir riesen Klimmzüge im Klimaschutzgesetz, anstatt mal die Grundlagen zu liefern. Oder, also es ist ein sogenannter Versorgungsaspekt.
Ja, das ist der Versorgungsaspekt, ja, genau. Das ist mir schon klar. Aber was ist denn mit dem anderen Aspekt? Also im Bestfall muss ja auch die Wärme in dem Haus mal noch ein bisschen drin bleiben und nicht sofort wieder rausflüchten.
Natürlich sollte die Wärme im Haus drin bleiben, nur wir haben tatsächlich 23 Jahre Zeit. Die Wärmedämmung eines Einfamilienhauses kostet je nach Zustand inklusive der dazu erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, neuer Fenster und ähnlichem eine 6-stellige Summe. Wenn ich bis ins Jahr 2045 planen muss, dann weiß ich doch vielleicht, dass ich diese 6-stellige Summe gar nicht habe als Eigentümer. Wenn man dann noch dazu rechnet, die neue Technik für Heizen und Warmwasser im Haus, liegt man vielleicht bei 150, 180, bei 200.000 Euro nur für ein Einfamilienhaus.
Also wirtschaftlicher Totalschaden, wollen Sie so durch die Blume sagen.
Ja, nicht wirtschaftlicher Totalschaden, aber ich muss doch, wenn ich nur 23 Jahre Zeit habe, um mir das Geld zu verdienen, überlegen, welche Schritte ich jetzt sinnvoll sinnvoller Weise angehe. Und das ist doch aus Sicht des Klimaschutzes sinnvoll, die Fassade zu dämmen oder neue Fenster einzubauen, wenn ich weiß, in 10 Jahren werde ich an Nahwärme angeschlossen. Dann muss ich mir jetzt keine neue Brennwerttherme kaufen. Wenn ich aber weiß, ich werde nicht an Nahwärme angeschlossen, dann ist es doch jetzt erstmal sinnvoller zu sagen, die Heizung ist kaputt, ich setze jetzt zum Beispiel, weil es für mein Haus gut ist, auf eine Wärmepumpe und dann kann ich immer noch nachlegen und irgendwann mit der Dämmung arbeiten. Aber ich muss doch erstmal die richtigen Schritte gehen können. Und wir lesen beim Klimaschutzgesetz dann immer nur Vorstellungen, die absolut sind und nicht an dem Gebäude orientiert
aber
sind.
Aber bei welcher Partei haben Sie denn Hoffnung, dass sozusagen die Versorgungsfrage geklärt wird?
Es findet sich tatsächlich in keinem Wahlprogramm, dass man das dringend mal angehen muss. Das wäre letztlich die Hoffnung, wenn die Parteien, was ja viele sagen, sich ein bisschen mehr an der Wissenschaft und den Fakten orientieren würden, auch im Klimaschutz, nicht nur dort, sondern auch im Klimaschutz, dann müssten eigentlich alle Parteien, die nächste Regierung stellen, sagen, ja, wir brauchen als erstes einen Versorgungsatlas. Zweitens, wir brauchen den individuellen Gebäudesanierungsfahrplan, der zu 80% schon von der KfW gefördert wird, mit einer 100% Förderung. Und wir geben den innerhalb der nächsten 3 Jahre an jeden Eigentümer, weil dann haben wir endlich die Grundlagen, um tatsächlich voranzukommen. Ich kann mich da nur mantraartig wiederholen. 80% aller Wohneinheiten sind in der Hand von Bürgern dieses Landes. Wenn wir uns nicht an diesen Menschen orientieren, sondern immer nur so tun, als wäre Klimapolitik etwas, was man auskippen kann im Wege der industriellen Modernisierung über Wohngebäuden, wie sie in Halle-Neustadt oder ähnlichem stehen, ja, mit Verlaub, dann lebt man nicht in der Realität.
Wir bleiben mal beim Thema Geld, verlassen aber das Thema Klimaschutz. Ja, am Ende geht es ja immer das Große, was über uns schwebt, ist das Thema Kosten des Wohnens. Ja, sei es nun in Form von Grunderwerbsteuer, in Form von Grundsteuer, aber dann für die meisten Menschen ganz zählbar im Bereich der Miete. Es gibt ja, ich habe es gerade schon mal angedeutet, jetzt eben auch eine neue Initiative, um die Mieten zu deckeln. Es gab im Zusammenhang mit Corona ein Mietmoratorium, was angestoßen wurde. Es gibt nach wie vor die Mietpreisbremse, also das große Thema, was kostet das Wohnen in Deutschland? Was haben wir da zu erwarten in der nächsten Legislaturperiode?
Das kann ich Ihnen sagen, wenn ich weiß, wer die nächste Bundesregierung stellt. Denn es ist jetzt nicht so, dass alle Parteien da denselben Vorschlag machen. Aber
wenn ich da mal einhaken darf, also die CDU-CSU-Fraktion hat ja geschlossen bis auf eine Stimme für die Mietpreisbremse votiert damals.
Richtig, aber es wäre natürlich jetzt so, dass die auch verlängerte Mietpreisbremse, die verschärfte Mietpreisbremse, wieder ausläuft in ungefähr 4 Jahren. Das heißt, in der nächsten Legislaturperiode ist relevant, ob man die Mietpreisbremse verlängern und verschärfen will oder ob man dazu nichts sagt. Und da trennt sich dann schon die Spreu vom Weizen. Denn wir lesen natürlich bei Linkspartei, Grünen und SPD ganz klare Vorschläge, nicht nur die Mietpreisbremse zu verlängern, zu verstetigen, dauerhaft anzuwenden und zu verschärfen, sondern in Teilen auch noch Mietendeckel einzuführen oder bei den Grünen die Mietspiegel so zu manipulieren, dass sie nicht mehr steigen. Aber wir haben konkret dazu keine Aussagen in den Wahlprogrammen beispielsweise von CDU, CSU oder FDP, sodass ich das zwar nicht garantieren kann, aber dort zumindest nicht der politische Wille gleich nach vorne getragen wird, die Mietpreisbremse nicht weiter zu verlängern.
Aber das heißt, wenn wir einer Zukunft entgegenblicken sollten, in der wir immer weitere Mietregulierungen befürchten, aus Ihrer Sicht befürchten müssten, was wird sich für einen Trend verstetigen, Ihrer Meinung nach, gerade im Bereich der privaten Eigentümer?
Also was wir sehen, und das hat das DIW ja auch schon mal wissenschaftlich erforscht, dass je mehr Mieterschutz wir verankern, wir zu dem Punkt kommen, dass private Vermieter, gerade private Vermieter, aufgeben, ihre Wohnungen anzubieten. Im Praxistest war es ja der Berliner Mietendeckel.
Zur Vermietung.
Genau so ist es. Und die dann verkaufen. Und aufgrund der Rahmenbedingungen, die herrschen, wird niemand diese Wohnung kaufen, um sie anschließend zu vermieten, sondern diese Wohnungen werden gekauft, um sie selbst zu benutzen.
Gut, also wir hatten da ja, glaube ich, 30% weniger Angebot in Berlin. Ne? Aber es wird sich auch kein Vermieter langfristig leisten können, die Wohnung leer stehen zu lassen. Ne?
Darum geht es auch gar nicht. Nee, wir hatten 60% weniger Mietwohnungsangebot, aber 40% mehr Verkauf. Verkaufsangebote. Mhm. Und das ist der entscheidende Punkt. Und die Konsequenz, die das DEW errechnet hat, mit den Vorschlägen der Parteien vor 3 Jahren, da waren die ja geradezu harmlos verglichen mit dem, was in dem Wahlprogramm ist, war, dass wir ungefähr 5% weniger Mietwohnungen haben, wenn man die Ideen der Berliner SPD umsetzt. Und die Vorschläge von Linkspartei, Grünen und SPD gehen weit darüber hinaus, sodass ich davon ausgehe, dass wir allein durch die wohnungspolitischen Vorschläge ungefähr 10% aller Mietwohnungen in Deutschland verlieren werden. Gut, in der nächsten Legislaturperiode bei Umsetzung dieser Vorschläge.
Ich würde ganz gerne dieses Szenario ein bisschen weiterdenken. Also Sie sagen, es gibt weniger Mietangebot, es gibt ein höheres Angebot von Wohnungen, die zum Verkauf stehen. Ja, also da dreht sich so ein bisschen eine Spirale in diese Richtung rein. Aber es müssen ja auch irgendwelche Menschen diese Wohnung wiederum kaufen und sie dann mit ihnen auf dem Markt in irgendeiner Form umgehen. Also gleich wieder zu verkaufen wird nicht gehen. Sie müssen sie vermieten, um eine vielleicht kleine Rendite zu haben.
Menschen kaufen die Wohnungen, die dort selber einziehen. Es sind selbstgenutzte Eigentumswohnungen dann hinterher.
Aber das ist ja erstmal grundsätzlich keine schlechte Entwicklung, wenn wir mehr Menschen in ihr Eigentum bringen, sozusagen den Traum von den eigenen 4 Wänden verwirklichen.
Überhaupt nicht, da würde ich mich auch nie gegen wehren. Nur wenn man Instrumente beschließt und vorschlägt, um den Mietern zu helfen, aber das Ergebnis dieser Instrumente nur ist, dass es weniger Mietwohnungen gibt, dann ist doch genau das Gegenteil dessen erreicht, was hier vorgegeben wird. Und wir werden sehen, dass wir wie in all den Ländern, wo wir starke Miethöhe-Regulierungen haben, Mietendeckel haben, ob das nun Portugal ist oder Genf oder was weiß ich auch immer. Wir werden sehen, dass der Mietwohnungsmarkt immer kleiner wird, ein Mietadel derjenigen entsteht, die zu dem Stichtag, also ungefähr diese Zeit, schon eine Mietwohnung und einen Vertrag hatten. Und dann geht es dann irgendwann so weit wie in Österreich, dass man sich gegenseitig adoptiert, um in eine Mietwohnung reinzukommen. Und spätestens da muss doch jedem gesunden Menschen irgendwo mal der Löffel aus der Hand fallen und sagen, wieso wähle ich eigentlich jemand, der mich letztlich dazu zwingt oder der mich dazu zwingt, dass meine Kinder eines Tages sich von wildfremden Menschen adoptieren lassen, damit sie mal eine Mietwohnung bekommen. Da stimmt doch irgendwas überhaupt nicht mehr. Da ist doch was völlig aus dem Ruder gelaufen. Und wenn wir das in den nächsten 4 Jahren erleben, dann, glaube ich, legen wir einen Grundstein für die Zerstörung des Mietwohnungsmarktes, wie wir ihn schon aus anderen Ländern kennen, der so nachhaltig sein wird, dass wir mittel- und langfristig zu einer Eigentümernation werden. Jetzt können Sie grinsen. Ich kann auch sagen, prima, im Prinzip finde ich das toll. Aber ich glaube, Deutschland hat nie so funktioniert.
Vermutlich auch zu sehr hohen Preisen, ja, also lebenslanges Abzahlen.
Wir werden auch immer statischer. Und ich glaube, dieses Land hat auch immer davon profitiert, dass wir eine gewisse Flexibilität hatten, dass die Menschen mobil waren. Und vor allen Dingen, dass es nicht stigmatisiert war. Man lebt nicht in irgendeiner überreglementierten Wohnung, sondern Mieter sein ist doch in Deutschland völlig positiv besetzt. Aber gucken Sie doch bitte schön mal nach Großbritannien, wenn Sie dort Mieter sind. Das ist ja fast schon ein negatives Stigma. Genauso ist es. Und wollen wir das ernsthaft auch in Deutschland? Ich für meinen Teil möchte es nicht. Das kann ich klar sagen.
Okay, ich habe verstanden, das ist sozusagen Ihr Blick in die Zukunft und Sie können auch noch nicht richtig kanalisieren, welche Parteien sich dort sozusagen für welchen Zweck oder für welche Vision erwärmen lassen. Ich finde das ja auch eine sehr interessante Bestandsaufnahme, dass das Thema Wohnen, was in den letzten 4 Jahren ja auch als die soziale Frage in gewisser Weise stigmatisiert wurde, auf einmal von der Bühne verschwindet und eine Nebenrolle einnimmt. Vielleicht können wir ja auch in den nächsten 4 Jahren erwarten, dass sich das Thema extrem abkühlt.
Das wäre schön. Das wäre dann eine Rückkehr zu den Fakten. Und wenn man das Stichwort aufgreift, was Sie eben schon einmal angesprochen haben, nämlich das Mietenmoratorium, dann haben wir eigentlich auch gute Beispiele von dieser Panik zu lassen. Das Mietenmoratorium ist ja zum Glück nicht in der Art und Weise eingeführt worden, wie Frau Lamprecht, die Bundesjustizministerin, sich das ursprünglich vorgestellt hat. Es ist stark abgeschwächt worden, sodass man quasi nicht einen Freibrief hatte, um die Miete nicht mehr zu bezahlen während Corona. Und jetzt muss man mal gucken, der Mieterbund hat geschrien und gesagt, das ist im Prinzip das Ende der Wohnraumversorgung in Deutschland. Und wenn wir uns heute nur hinstellen und gucken, wir haben ja nun schon die Zahlen von den Gerichten, ob die Zahl der Zwangsräumungen, der Kündigung wegen Zahlungsverzuges nach oben gegangen ist, dann müssen wir feststellen, nein. Überhaupt nicht. Nirgendwo. In ganz Deutschland nicht. Und sehen wir doch an der Stelle mal etwas ganz Positives. In extrem vielen Fällen haben sich Mieter und vor allen Dingen private Vermieter sauber geeinigt und verständigt, wie man mit der Situation umgeht, wenn ein Mieter nicht bezahlen kann. Die einzigen, die sich geprügelt haben, waren die institutionellen Vermieter, das heißt die großen Unternehmen und Fondsgesellschaften, die völlig beinhart gegenüber ihren Mietern geblieben sind, überwiegend im Gewerberaumbereich. Mhm. Aber die meisten Menschen in diesem Land haben sich vernünftig geeinigt. Und ein paar ganz, ganz wenige Fälle sind dann letztlich die gewesen, wo man ein bisschen Unterstützung von staatlicher Seite brauchte, wo der Vermieter nicht weiter entgegenkommen könnte und der Mieter dann Wohngeld gebraucht hat. Aber auch die Zahlen sind nicht explosionsartig nach oben gegangen. Das heißt, unter dem Strich bleibt doch die Bilanz von Corona und dem für die Situation beschlossene Mietenmoratorium. Wir haben es nicht gebraucht, weil private Vermieter in Deutschland Bewusstsein für die Situation ihrer Mieter haben und 90% der Problemfälle abgeräumt haben. Und die restlichen 10% haben wir mit dem Sozialstaat lösen können, mit Wohngeldzahlungen. Und wir brauchten gar kein Mietenmoratorium. Und wenn wir diese wunderbare Situation einfach mal nehmen und zurücklehnen und sagen, Mensch, wir haben so viel erreicht. Wir haben eine Krisensituation wie Corona überstanden als Land. Dann kann man einfach nur froh sein und sagen, und jetzt gucken wir uns mal die Fakten an und darauf wollen wir aufbauen, anstatt weiter diese populistische Wohnpolitik zu betreiben.
Das heißt jetzt für Sie, unabhängig von Parteien und Farbspielen und Koalitionen, was wären so die 3 bis 5 größten Wünsche des Haus- und Grundpräsidenten an die nächste Regierung, egal wie sie besetzt ist, im Bereich des Wohnens?
Im Bereich des Wohnens zunächst einmal eine Wohnungspolitik, die an wissenschaftlichen Fakten anknüpft. Einfach, ja.
Das sagt Ihnen ja auch der
vom Deutschen Bundestag und von jedem einzelnen.
Aber das sagt
Ihnen
ja auch der Chef
einzelnen.
Das sagt ja auch der Mieterbund. Ne?
Nein, also, das sagt Herr Siebenkotten nicht. Herr Siebenkotten schmeißt gerne mit lauter bunten Thesen durch die
Welt. Aber Herr Siebenkotten würde sagen, er wünscht sich auch eine wissenschaftlich orientierte Wohnungspolitik.
Das wäre doch super. Dann sind wir innerhalb von Minuten bei den Lösungen, weil wissenschaftlich, siehe die Studie DIW, dann könnte Herr Siebenkotten nicht für eine weitere Verschärfung des Mietrechtes zu Lasten der Vermieter sein. Das wäre die wissenschaftliche Erkenntnis, die wir auf dem Tisch haben. Und es wird er nicht. Also deswegen, das sage ich nicht nur, wir müssen Analysen eingreifen, wir müssen auch wieder verstehen, was überhaupt Wohnungspolitik auf Bundesebene leisten kann und erreichen kann.
Ich versuche es jetzt nochmal, Frage. Also ich möchte von Ihnen jetzt nicht wissen, welchen Politikstil Sie erwarten von einer neuen Regierung, sondern welche 3 bis 5 konkreten Punkte oder Maßnahmen Sie sich wünschen würden als Präsident von Haus und Grund Deutschland.
Erstens wünsche ich mir eine Abschaffung der Mietpreisbremse und keine weiteren Vorgaben im Bereich der Miethöheregulierung, sondern die Rückkehr zu dem Normalzustand, der ja auch nach Ablauf der Mietpreisbremse vorhanden wäre. Zweitens wünsche ich mir, dass der Mietspiegel nicht weiter politisch instrumentalisiert wird. Das heißt, diese gesamten kruden Vorschläge, die da in den letzten Jahren gemacht worden sind, bis hin zu dem Wahnsinn, die Mieten von 20 Jahren in den Mietspiegel einzubeziehen, dass die vom Tisch sind und zurückgegangen wird, dahingehend, dass es allein wissenschaftliche Kriterien sind, nach denen die ortsübliche Vergleichsmiete entsprechend der Vorgaben des BGB errechnet wird.
Verstanden.
Drittens wünsche ich mir, dass ansonsten eine Klimapolitik vorangetrieben wird, die sich an den Eigentümern des Gebäudebestandes orientiert, die mit den bereits eingangs genannten Grundlagen beginnt und die dann mit einer fairen Kostenverteilung zwischen Mietern und Vermietern fortgesetzt wird.
Was erwarten Sie, jetzt, da muss ich nochmal drauf zurückkommen, von CO2-Preis und wer soll ihn bezahlen?
Beim CO2-Preis ist das eigentlich ganz banal. Der CO2-Preis wird immer vom Verursacher bezahlt, sprich vom Verbraucher. Das ist so. Ob man Auto fährt, man bezahlt den CO2-Preis oder eben heizt oder warm duscht. Es landet immer beim Verbraucher und insofern müssen wir an der geltenden Rechtslage nichts ändern. Wäre ja auch schlimm. Der Vermieter muss das Geld ja schließlich aufbringen, um die Modernisierung durchzuführen.
Okay. Zum Abschluss, wer wird Kanzler?
Ha. Ach ja, das ist...
Haben Sie schon Ihren Kanzler gewählt eigentlich? Haben Sie schon Briefwahl gemacht?
Ich habe die Briefwahl vor einiger Zeit beantragt. Da ist ja nun ein Schicksal meines Lebens, ist in Berlin zu leben. Weiß ich nicht, ob ich vor der Wahl überhaupt meine Briefwahlunterlagen bekomme. Ich lasse mich da einigermaßen überraschen. Aber ich habe also noch die Hoffnung, dass ich das in den nächsten Tagen dann auch tatsächlich machen kann. Ich befinde mich nämlich in diesem Jahr zum ersten Mal in der Situation, dass ich selbst dem Wahlvorstand angehöre in dem Wahllokal, wo ich eigentlich wählen würde. Ja, ich zähle einfach mal aus. Ich glaube, das muss man in der Demokratie dann auch irgendwann mal gemacht haben.
Kriegen Sie dann auch privilegiert die dritte Impfung?
Nein, das ist nicht der Fall. Es war hier für Berliner Verhältnisse nur ein ziemlich dummes Jahr, wenn ich das so sagen darf. Denn neben der Bundestagswahl wird das Abgeordnetenhaus, sprich der Berliner Landtag, gewählt.
Und
die Bezirksverordnetenversammlung wird neu gewählt. Und zu einem Überfluss haben wir auch noch den Volksentscheid über die Enteignung von Wohnungsunternehmen. Das heißt, es wird eine lange Nacht
werden. Also Sie kommen dann gegen Mitternacht nach Hause?
Ich hoffe, dass ich Mitternacht schaffe, ja.
Und wer wird Kanzler?
Ja Mensch, wenn ich das
Kanzlerin,
wüsste, ich sage jetzt mal, Kanzlerin. Ich glaube, Ihre Frage ist richtig. Ich glaube, es wird Olaf Scholz oder Herr Laschet, einer von beiden wird es. Ich glaube, Frau Baerbock ist zu weit abgeschlagen und die Grünen haben sich doch mit dem einen oder anderen Thema in den letzten 2-3 Wochen zu sehr gegen ihre eigene potenzielle Wählerklientel, gegen die Mitte gewandt, sodass mir eigentlich nur diese beiden klarkommen. Aber ich sehe, das sage ich auch ganz offen und ehrlich, heute an diesem 8. September Olaf Scholz leicht in Führung.
Herr Warnecke, vielen Dank. Wir haben uns ja bereits verabredet für einen Termin nach der Wahl und dann werden wir mal Ihren Tipp mit der Realität vergleichen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Danke.